Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen.
Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende.
Herzlich willkommen bei
Die Elite
mit
dem Aushilfs-Jedi
und dem Zeilenende.
Grüß Gott. Das wird wahrscheinlich übrigens gerade eben auch schon die Stimme im Intro gesagt haben, dass wir die Elite sind und du das Zeilenende bist, nicht der Aushilfs-Jedi.
Ja, aber wir müssen uns ja nochmal persönlich vorstellen.
Ach, müssen wir? Das müssen wir tatsächlich für die Zukunft überlegen, ob wir das dann noch müssen.
Kein Mensch muss müssen. Also da sind wir total frei, aber ich finde das immer sehr höflich, wenn mir jemand anderes vorgestellt wird. Und guten Tag, das ist der Herr Aushilfs-Jedi, der dann nochmal sagt, ja, Aushilfs-Jedi, guten Tag. Weil je häufiger man den Namen sagt, desto eher behält man ihn dann auch.
Ah, weil ihr habt es vielleicht jetzt schon gehört, da ist eine Stimme im Intro.
Genau, die ist nicht nur bei euch im Kopf, die ist tatsächlich im Intro.
Genau, und es wird tatsächlich, also wir sind jetzt in Folge 40. Es wird sich einiges ändern.
Genau.
Und hat nicht, Dolly gesagt.
Nicht zum Guten.
Hat Dolly gesagt. Dolly ist nämlich wieder da.
Genau. Wir hätten eigentlich vor Live-Publikum aufnehmen müssen, diese Folge. Oder wir spielen jetzt noch nachträglich so ein Wuhu ein.
Ja, aber Dolly will ja nicht vor Publikum tanzen.
Ja, Dolly muss ja nicht mit auftreten, aber ich meine, mich verblüfft das ja nicht mehr, dass Dolly wieder da ist. Ich habe es ja gesehen an der Kaffeemaschine.
Ja, eben. Und Dolly ist tatsächlich wieder da. Die Chefinnen, die in den letzten Wochen und Monaten
gekommen und gegangen sind.
Gegangen wurden, quasi.
Ins Gras gebissen haben, meistens.
Ins Gras gebissen wurden,
ja. Das wissen wir auch, seitdem Dolly wieder da ist.
Ja, da wurde quasi etwas aussortiert in der Führungsriege. Da wurden ganz viele Köpfe entsorgt.
Nicht nur Köpfe, also der Rest auch.
Ja, und dementsprechend neues Konzept, alte Chefin.
Genau, wir leiden. Es riecht immer noch ein bisschen nach Schafswolle.
Ich leide nicht.
Du leidest nicht.
Ich leide nicht.
Du findest das gut.
Ja, ich finde das gut, denn wir haben jetzt auch für die Zukunft Trenner zwischen unseren Rubriken. Und ja. Wir haben Rubriken.
Ja, aber ich meine, ich finde, es ist viel besser, wenn wir Sachen verbinden, statt sie zu trennen. Ich finde, Trennung soll man überwinden.
Trennung muss man auch überwinden. Und dementsprechend kommt jetzt hier trotz allem erstmal ein kleiner Trenner.
Das Thema der Woche.
Ist irgendwie ungewohnt. Nach wie vor.
Ja, ganz ungewohnt war auch 40 Jahre lang für die Leute die Trennung.
Die Trennung, ja. Aber da ist nach 40 Jahren ja zusammengewachsen, was zusammengehört. Das ist überwunden worden.
Ja, die Frage ist jetzt nur, wir feiern heute 40 Jahre DDR.
Genau, das ganze Jahr über eigentlich, oder?
Gibt es dafür einen Anlass?
Nee, aber ich meine, wenn wir es schon ausloben, dann können wir es auch das ganze Jahr feiern.
Nein, wir machen es nur im Anlass unserer 40. Folge.
Ach so.
Ja, es ist 88, nicht unbedingt das Jahr, wo man 40 Jahre...
Du weißt doch, manche Menschen schummeln mit ihrem Alter, dann können das auch Staaten tun.
Vor allem ist die Mauer 89 gefallen und das wären nächstes Jahr gerade mal 30 Jahre. Also,
Also 29 Jahre, weil 30 Jahre wird man ja nicht.
Ach so, ja, aber die DDR ist sogar 40 geworden.
Genau, die hat es geschafft, also Respekt, aber dann ist es rapide mit ihr bergab gegangen.
Na, da ging es ja schon von Anfang an so ein bisschen bergab.
Ja, findest du? Also ich fand, das war eine Erfolgsstory 40 Jahre lang.
Na, nicht ganz, nicht ganz. Also, ich meine, wir haben ja damals unser Cercle du Bonheur.
Kannst du das nochmal sagen? Und zwar langsam?
Cercle du Bonheur.
Und jetzt so, dass ich es verstehe?
Das ist Französisch. Wir haben das damals im Zuge des... Also es gab ja von der geheimen Weltverschwörung quasi ein Marketingkonzept, das dafür sorgte, wie die DDR tatsächlich aufgestellt wird.
Ja, das kenne ich.
Da saß ja dann auch der Sepp am Tisch mit.
Der Sepp, ja. Der große alte Herr der Verschwörungspraxis.
Genau, und der ist ja leider auch... 55 dann auch entsorgt worden. Beziehungsweise 55, 53.
54.
Irgendwo da. Ja, und der Sepp, der sprach zwar eigentlich nur Russisch, aber mit Englisch hättest du dem halt gar nicht kommen können. Und dementsprechend hat man das Marketingkonzept damals einfach auf Französisch gemacht. Also Cercle du Bonheur.
Ja, hat er auch nicht verstanden, klang aber nicht faschistisch.
Genau, und du konntest es eben nicht, also es war nicht Englisch.
Genau.
Und dementsprechend hat das funktioniert und da haben wir quasi damals einfach die 5 Schritte zum Erfolg für die DDR definiert.
Genau, und das hat, wie gesagt, das hat 40 Jahre funktioniert, also ich würde das eine Erfolgsstory nennen.
Nee, Walter Ulbricht hat das perfekt aufgebaut und dann kam Erich Honecker und hat das mehr oder weniger nicht mehr so ganz...
Wieso? Also bis... Moment mal, da muss ich den Erich in Schutz nehmen. Die DDR ist nicht unter Erich Honecker zugrunde gegangen, sondern erst unter Eberhard Krenz.
Ja gut, aber das...
Ja, ne, also jetzt mal hier nicht dem guten FDJ-Führer, dem ehemaligen, an den Karren pinkeln.
Aber sagen wir es mal so, wir haben ja unsere 5 Schritte so definiert und wir haben angefangen mit dem Ziel, also das Ziel. Ja. Was ist das Ziel gewesen?
Das Ziel war ein besserer deutscher Staat.
Genau, und da passt dann auch schon der nächste Schritt dazu, der Glaube.
Der Glaube ist dann natürlich, also ne, wenn man der bessere deutsche Staat sein möchte, dass man daran glaubt, dass man der bessere ist.
Genau. Und
glaub an dich selbst.
Genau, und das Wichtige dabei ist ja auch vor allem, Das spielt so ein bisschen der soziale Druck mit. Wenn du heutzutage irgendwas, ein Ziel hast und einen Glauben hast, dann schreib am besten auf Facebook auch, dass du es umsetzen möchtest.
Auf Facebook?
Ja, auf Facebook. Dann hast du nämlich den sozialen Druck, dass dich am Ende alle deine Pupsbacken auch fragen, na, wie läuft's denn?
Ja, aber würdest du das nicht eher auf Facebook?
Ja, oder auf Twitter.
Insta?
Oder Insta.
Oder Snapchat?
Nee, auf Snapchat ist es ja zu kurzweilig. Da.
Ja, aber da musst du regelmäßig Status-Updates dann machen, damit die Leute...
Ja, aber da kann ja dir keiner beweisen, dass du das mal irgendwann je gesagt hast.
Was sehr clever wäre.
Ja, aber es würde nicht funktionieren. Also dementsprechend...
Das stimmt.
Also das Ziel muss da sein. Und das war im Osten tatsächlich da, der bessere deutsche Staat zu sein. Weil es gab zwei... Tatsächlich, es gab zwei Staaten.
Genau, das sollten wir auch festhalten. Also notwendige Voraussetzungen dafür, der bessere deutsche Staat zu sein, man muss auch zwei haben.
Genau, also das Ziel war klar, der Glaube, der war auch da.
Genau.
Und
Facebook war halt noch nicht da.
Facebook, genau.
Das war schon das erste Problem an der ganzen Nummer. Wie kriegt man jetzt Motivation her?
Ja, man musste sich dann auch einfach entscheiden, der bessere deutsche Staat zu sein.
Mhm.
Und das Problem dann war, dass man so Elemente wie die Stasi zum Beispiel eingeführt hat.
Damit man auch, genau, das ist das... Das war damals das analoge Analogon, oh Gott, was für eine Formulierung. Die analoge Entsprechung zum sozialen Druck auf Facebook heute. Also ich fand die Idee clever.
Ich nicht, und ich habe auch ich habe auch damals in dem Workshop drin gesessen und nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil das war die schlechteste Idee überhaupt.
Wieso denn? Du hattest damit eine Möglichkeit, die Leute in diesem besseren deutschen Staat zu fragen, ihnen sozialen Druck zu machen.
Ja, aber der muss ja eigentlich von außen kommen, nicht von innen. Der war ja quasi, das ist ja quasi nicht...
Letzten Endes ist es doch wurscht, woher der Druck kommt, solange er da ist.
Wenn du sportlich sein möchtest und, und abnehmen möchtest und einen Marathon laufen möchtest,
ja,
und dann schreibst du auf Facebook... So, nächstes Jahr laufe ich einen Marathon.
Ja.
Dann ist es total tuffig, wenn deine Kumpels und Freundinnen und Kollegen und wer auch immer
Ja.
Kommt und sagt, hier, wie schaut's aus?
Ja.
So. Blöd ist es, wenn dann deine Blase auf einmal anfängt zu lecken, du inkontinent wirst und sagst, na, wie schaut's aus mit dem Marathon? Das ist so ein bisschen, und das ist der Staatssicherheitseffekt. Das ist nicht so wirklich gut. Das ist aber interner Druck.
Ja, aber nee, das ist ja die Frage. Du bist ja, es müssen ja nicht deine Freunde sein, die fragen, wie läuft's mit dem Marathon?
Ja, oder die Feinde, natürlich. Aber es geht ja
nicht. Nein, das dürfen ja auch gerne andere Marathonläufer sein. Dann ist das ja nochmal viel, dann bist du gleich in der Community. Ja,
aber das ist auch wiederum externer Druck. Das ist dann quasi, keine Ahnung, da kommt dann Polen und sagt, du DDR, wie schaut's? Na, was machen eure Maisfelder, Rapsfelder,
eure Schwerindustrie, eure Atomkraftwerke.
Genau, also dementsprechend, da muss man sagen, das war schon, also die Staatssicherheit war als Druckmittel für sich selbst nicht gut.
Ja, aber du darfst nicht vergessen, das war ja nur eine Komponente. Es gab ja nicht nur die Stasi, sondern das war ein filigran zusammenspielendes Gebilde. Es gab ja auch noch den Warschauer Pakt, wo die ganzen Bruderstaaten miteinander verpurstelt waren und sich eben gegenseitig externen Druck machen konnten.
Ja, aber es geht ja nicht nur um den Pakt, sondern es geht ja auch noch tatsächlich
darum. Das Pakt.
Es geht ja auch um ganz andere Länder. Keine Ahnung, Grönland.
Grönland? Was hat denn Grönland jetzt damit
zu tun? Na, stell dir mal vor, Grönland kommt um die Ecke und sagt, na, wie läuft's mit deiner besseren Welt?
Ja, aber warum sollte Grönland das tun, wenn Grönland nicht mit dir befreundet ist?
Ja, weil's Grönland auf Facebook gelesen hat.
Ja, aber wenn du nur eingestellt hast, dass nur Freunde deine Beiträge sehen dürfen?
Ja, der Druck, der Glaube, das Ziel zu erreichen, wird ja dann dadurch noch größer. Der Druck steigt, je breiter du das kommunizierst. Ja. Weil dann kommen auch deine Feinde oder im Grönland.
Ja, aber warum sollte sich Grönland für dich interessieren?
Um dir einfach mal in die Eier zu treten? Um zu sagen, na, wie schaut's aus? Oder Panama. Panama ist so ein richtiger Sackstaat.
Panama ist ein richtiger Sackstaat.
Ja, Panama ist so auf der Weltbühne unter Garantie so ein Arschlochstaat, der sagt, na, wie schaut's aus mit deiner Verschlankung? Ich wette.
Nur weil Panama so eine schlanke Taille hat.
Na, ganz ernsthaft. Edmund Stoiber ist ja bei der EU.
Jetzt. Ja, der ist dafür auch für Verschlankung zuständig.
Genau, für Bürokratieabbau. Und jetzt überleg mal, wenn da Panama um die Ecke kommt und sagt, na, hier, Ede, wie schaut's? Hast du schon ein bisschen Bürokratie abgebaut? Wir haben unsere Panama Papers rausgegeben. Wir sind die losgeworden. Wie schaut's in die EU aus? Deswegen sage ich ja, Panama ist so ein Arschlochstaat. Und da hat die DDR, wie gesagt, zu wenig Druck von außen sich geholt und viel mehr Druck auf die eigene Bevölkerung gemacht. Und das war nicht so schlau. Also da war die Entscheidung quasi, das ist der dritte Schritt, die Entscheidung. Der Weg zum Erfolg führt auch über die Entscheidung.
Ja, aber manche Menschen muss man halt zur Entscheidung tragen.
Ja,
und weil es ist ja schließlich immerhin ein langer Weg, bis man das Ziel erreicht.
Ja, aber du sollst den Menschen ja nicht tragen, weil genau das ist der nächste Schritt des Erfolgs, der Weg.
Ja.
Der Weg ist quasi ein Schritt zum Erfolg. Der Weg kann lang sein, der Weg kann sehr lang sein und da musst du jemanden nicht nur tragen. Wenn du jemanden dann trägst, dann wird es schwierig.
Ja, aber wenn es ein Huckepackrennen ist, dann muss zwangsläufig jemand getragen werden.
Nicht zwingend.
Das ist doch der Sinn und Zweck eines Huckepackrennens.
Ja, aber gibt es Huckepackrennen auf der Langstrecke?
Das
müsste man tatsächlich mal den Internationalen Sportverband da fragen, ob es Huckepack auch auf der Langstrecke gibt. Das glaube ich nämlich nicht.
Bist du dir sicher? Also 10 Kilometer Huckepack ist doch schon Langstrecke, oder?
Vor allem in der DDR galt ja vorwärts immer, rückwärts nimmer und nicht aufwärts.
Ja, aber ich meine, gucke mal, wenn den Sozialismus in seinem Lauf weder Ochs noch Esel aufhalten, dann können da auch zwei Sozialisten rennen. Und der Esel und der Ochs halten sie beide nicht auf.
Ja, aber siehst du, wenn du den Ochs und den Esel hast, dann kannst du auf dem Ochs und dem Esel reiten, da brauchst du nicht Huckepack.
Ja, aber Ochs und Esel könnten auch Huckepack laufen.
Du kannst den Esel nicht auf einen Ochsen draufstellen.
Ja, dann stellst du halt den Ochsen auf den Esel.
Wir sind hier nicht in Bremen. Die Bremer Stadtmusikanten waren nicht in der DDR. Entsprechend, der Weg, ja, ist in dem Fall übrigens nicht das Ziel. Das ist, muss man da mal ganz klar sehen. 5 Schritte zum Erfolg, da ist das Ziel am Anfang und der Weg ist Schritt 4.
Genau, der ist irgendwo da zwischen Start und Ziel.
Genau, also das war das, was auch Walter Ulbricht damals hinterfragt hat und Erich Mielke auch so ein bisschen blöd geguckt hat. Also sie sagten, der Weg und das Ziel sind zwei Paar Schuhe.
Aha. Ja, der hatte unser Konzept halt verstanden.
Ja, wobei Egon Krenz übrigens gesagt hat, was, zwei Paar Schuhe? Dafür gebe ich aber ein paar Dachziegel her. Also wenn ich mal, und er wollte uns damals sogar einen Trabi dafür anbieten.
Oh,
der. Also, ja, ja. Also.
Das ist natürlich, ich meine, wenn man bedenkt, wie lange man auf so einen Trabi wartet, ich glaube, einen Aston Martin bekommt man schneller geliefert.
Siehst du mal, und da musst du sogar noch dich mit James Bond auseinandersetzen.
Genau.
Der sitzt da noch drin, vielleicht. Oder ein Bond Girl, je nachdem.
Mhm. Immer noch. Naja, irgendwie fehlt mir in dem Konzept die Konkurrenzsituation gerade.
Naja, gut, es gibt ja noch einen fünften Schritt.
Einen fünften Schritt?
Ja.
Okay.
Und der fünfte Schritt zum Erfolg ist der Erfolg.
Das ist mir jetzt platt.
Entschuldigung, dieses Konzept versteht sogar Detlef die Soest.
Detlef die Soest. War das der letzte DDR-Ministerpräsident?
Nein.
Nee?
Nein, das war der letzte Ministerpräsident von Popstars.
Popstars?
Popstars, das ist so eine Geschichte auf RTL 2 beziehungsweise später Pro7 gewesen, wo junge Menschen quasi sich körperlich foltern haben lassen und nicht psychisch wie bei DSDS bei RTL. Der Unterschied ist quasi, DSDS foltert Menschen psychisch und Popstars war eher körperliche Folter, so pow, 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 tanzen bis...
Ah, sowas wie mach dich krass.
Genau.
Ah.
Und entsprechend, selbst Detlef die Soest konnten wir dieses Marketingkonzept später verkaufen. Und der ist ja damit auch halbwegs erfolgreich geworden.
Ja, also.
Und dementsprechend, die DDR hat es in dem Fall nicht geschafft, in 40 Jahren dieses Konzept so richtig umzusetzen, leider.
Aber heißt das jetzt, dass Detlef die Soest noch, keine Ahnung, seit wann gibt es den? Sagen wir mal so, seit 20 Jahren?
Nee, seit seiner Geburt, glaube ich.
Ist der älter als 40?
Ja.
Dann hat er das Konzept nicht richtig verstanden.
Wieso?
Nein, dann hätte er ja auch nach 40 Jahren untergehen müssen. Und sich mit, was liegt denn neben Soest, Kleve, wieder vereinigen müssen.
Nein, der genießt ja quasi den Erfolg. Der genießt ja quasi den Erfolg jetzt auch. Also jetzt hat er Zeit und jetzt kann er quasi seinen Erfolg genießen. Das kann die DDR nicht, weil die gibt's nicht
mehr. Ja, ich verstehe. Aber was hat Detlef die Soest dann besser gemacht als... Die DDR.
Er hat keine Staatssicherheit eingeführt, zum Beispiel.
Er hat keine Stadt. Ja, ist ja auch kein Staat.
Ja, aber er hat auch.
Wenn man kein Staat ist, kann man keine Staatssicherheit einführen.
Ja, aber er hat auch keine Überwachungsmaßnahmen quasi eingeführt. Das ist so der große Unterschied.
Ich dachte, Popstars hat im Fernsehen gelaufen. Also da war dann die Kamera immer auf die Leute gerichtet.
Nein. Das ist, wie gesagt, nicht Big Brother oder sowas. Das ist dann schon was anderes.
Aber die Leute haben sich doch vor der Kamera prostituiert quasi.
Ja, aber es ist anders. Das war nicht so wie DSDS, wo quasi wirklich Tag und Nacht überwacht wurde, sondern das wurden wirklich nur die Tanzmomente quasi völlig überwacht.
Okay, das heißt, wenn sich die Staatssicherheit darauf beschränkt hätte, die Leute in der Öffentlichkeit zu bespitzeln und nicht auch in ihren Wohnungen, dann hätte es funktionieren können?
Ja, klar. Also wenn die quasi nur eine Leistungsüberwachung auf Arbeit gemacht hätten, wäre das vielleicht was ganz anderes gewesen. Aber so wurde quasi auch das Privatleben überwacht. Und das war die schlechte Idee. Das habe ich aber auch Erich Mielke damals gesagt, dass es nicht die beste Idee ist, die Leute auch zu Hause zu überwachen, weil da müssen die einfach auch mal entspannen.
Ja, aber das Private ist doch auch politisch.
Ja, aber muss es dann deswegen überwacht werden? Ich denke nicht.
Naja, ich meine, wenn die hinter verschlossenen Türen gegen den Staat rebellieren und du das nicht mitbekommst, wie sollst du dann der bessere deutsche Staat sein, wenn niemand an den glaubt? Ne? Denk dran, du musst dran glauben.
Ja, aber... Nee, ja, am Ende muss der Staat dran glauben.
Am Ende hat der Staat dran, nur noch der Staat dran geglaubt und deshalb musste der Staat dran glauben. Aber,
ja, eben. Also.
Also lag es doch letzten Endes am Glauben und nicht an der Entscheidung.
So würde ich das jetzt auch mal sehen. Aber wir moderieren mal hier tatsächlich elegant weiter zum nächsten Bereich, zu unserer nächsten Rubrik. Denn da geht es nochmal um die DDR.
Die Verschwörung der Woche.
Und um Glauben. Wieder besseren Wissens.
Wie?
Ja, es geht um die Verschwörung der Woche.
Ja, ja, das haben wir ja gerade in dieser Stimme gehört. Die Stimme hat gerade gesagt, die Verschwörung der Woche.
Ja, genau. Und da geht's doch um. Da geht's um Glaubensfragen. Ob man eine Verschwörung glaubt oder nicht.
Nee, weil das in dem Fall, das ist jetzt tatsächlich mal das schöne Beispiel für Verschwörungstheorie und Verschwörungspraxis. Denn in der DDR gab es die Verschwörungstheorie, dass die Amerikaner mit ihren Flugzeugen über die DDR geflogen sind,
ja,
und Kartoffelkäfer abgeworfen haben.
Ja, das ist eine naheliegende Annahme, weil der Kartoffelkäfer ja ursprünglich aus den USA kam.
Genau, aus Colorado genommen. Deswegen heißt er ja auch Colorado Beetle.
Richtig.
Übrigens, und nicht zu verwechseln mit den Beetles aus England. Die wurden in Hamburg abgeworfen.
Genau, und nicht zu verwechseln mit dem VW Beetle, den haben wir rübergeschmissen.
Ja, wobei die Mexikaner ja noch den richtigen Käfer fahren dürfen. Aber Fakt ist, das ist nur eine Theorie und die ist auch nie bewiesen worden. Das ist Quatsch. Der Kartoffelkäfer war längst da.
Richtig.
Er wurde allerdings tatsächlich mal abgeworfen.
Der wurde abgeworfen. Kartoffelkäfer können doch fliegen, oder? Insekten können insgesamt eigentlich fliegen. Warum wirft man den ab?
Ich weiß nicht, ob der in der Höhe, in der er abgeworfen wurde,
ja,
fliegen konnte. Fakt ist, die Nazis haben 1943 über der Pfalz.
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 Da, wo
Kartoffelkäfer kommt. Genau, hat ja Kartoffelkäfer abgeworfen.
Die Nazis haben über der Pfalz Kartoffelkäfer abgeworfen.
1943.
1943, mitten im Krieg.
Mitten im Krieg, um rauszufinden, ob Kartoffelkäfer so einen Abwurf überleben.
Ja, überleben sie?
Das weiß ich nicht.
Da sind die Aufzeichnungen unvollständig, oder was?
Also, wir haben Helmut Kohl später gehabt. Und Rudolf Scharping.
Du meinst, das sind mutierte Kartoffelkäfer?
Nein, aber das könnte einen Einfluss gehabt haben.
Meinst du?
Ich meine, wen sonst kennen wir aus der Pfalz, der noch bekannt ist?
Julia Klöckner.
Ist sie wirklich aus der Pfalz?
Die kommt da, die ist doch pfälzische Weinkönigin, oder?
Ja, okay. Dann ist es. Also ich meine zum Beispiel so ein Typ wie Heiko Maas und Co.
Der kommt ja alle aus dem Saarland.
Genau, die sind ja alle aus dem Saarland und auch dort aufgewachsen. Und, wenn du jetzt die Consuela Schwesig in MacPom nimmst, die ist ja quasi gar nicht von dort ursprünglich, wenn ich es richtig weiß.
Doch, die kommt da oben aus der Täterei.
Echt?
Ja. Die ist eine der wenigen ostdeutschen Ministerpräsidentinnen.
Ah, okay.
Ja. Unglaublich. Also das Saarland hat zwar sehr viele Spitzenpolitiker in den Osten exportiert, aber nicht alle.
Ja gut, Frau Schwesig ist sowieso nicht aus... Ich dachte, sie ist irgendwie aus einer anderen Ecke. Okay, naja gut, siehst du mal.
Ja, wir haben mal unseren Bildungsauftrag heute noch erfüllt.
Aber ja, die Nazis haben Kartoffelkäfer 1943 abgeworfen, um rauszufinden, ob sie damit möglicherweise auf Feldern in anderen Ländern quasi Schaden anrichten können, wenn sie Kartoffelkäfer abwerfen.
Was eine formidable Idee ist. Ja, also so mitten im Krieg, einfach mal über der eigenen Landwirtschaft Kartoffelkäfer abzuwerfen.
Ja, ich weiß ja nicht, ob die jetzt über eine Landwirtschaft abgeworfen haben oder einfach nur über die Pfalz.
Naja, die Pfalz ist doch, guck dir Helmut Kohl an, die ist so ländlich geprägt, dass es da Landwirtschaft geben muss.
Ja gut, aber vielleicht haben sie über Weinbergen abgeworfen oder sowas.
Ja, aber das interessiert den Kartoffelkäfer doch nicht, der kann ja fliegen, wenn er unten angekommen ist.
Das ist eine gute Frage.
Aber stell dir mal vor, du schmeißt da 100.000 Kartoffelkäfer runter, sagen wir mal, wir haben eine Conversion Rate am Boden von 1%, dann sind wir bei 1.000 Kartoffelkäfern, die da unten immer noch rumkrabbeln und sich auf den Weg machen können, deine Kartoffelfelder abzukrabbeln.
Es waren 14.000.
14.000.
14.000 Kartoffelkäfer, das sind dann...
140?
Ja.
Ja, das sind immer nur 140. 140 Kartoffelkäfer, die plötzlich ein Kartoffelfeld finden und sich ans Fressen machen.
Also, was ich mich vor allem dabei gefragt habe, ich meine, also die Geschichte ist bestätigt, die ist tatsächlich wahr. Wie gesagt, bei der DDR hat man es später widerlegen können, bei den Nazis hat man es bewiesen, dass sie tatsächlich über der eigenen Pfalz quasi Kartoffelkäfer abgeworfen haben. Ich habe mir vorgestellt, wie sah das aus? Und wenn du dann also dich zurückerinnerst in die 90er,
ja.
Ende der 90er gab es ein Videospiel.
Ja.
Und da flog so ein Flugzeugchen drüber und dann hieß es Incoming! Und dann flogen so Würmchen mit Fallschirmen.
Ja.
Worms.
Worms.
Worms. Und Worms liegt ja auch da in dieser Ecke.
Bei Aachen. So bei Speyer. Nee, nicht bei Aachen, liegt in Nordrhein-Westfalen. Das ist nicht die Pfalz.
Ja, südlich von.
Sehr weit südlich von Aachen ist die Pfalz, ja.
Aber da ist Worms.
Ja, da ist Worms, genau.
Ja, benannt nach diesem Videospiel, nach dieser Stadt ist ja auch das Videospiel benannt worden. Und wahrscheinlich Worms, wenn du so die Wormser anschaust, dann weißt du, wo die Kartoffelkäfer gelandet
sind. Ja, das basiert dann auf historischen Tatsachen, dieses Spiel. Was mich aber wieder zurück zu dem Abwurf 43 bringt, weil wie du gesagt hast, die Würmer landen ja mit Fallschirmen.
Ja, möglicherweise.
Haben die Kartoffelkäfer dann, sind dabei deinen investigativen Recherchen, hast du da Bilder gefunden? Haben die Kartoffelkäfer auch irgendwie so Fallschirme gehabt oder wenigstens so Helme, dass denen nichts passiert?
Nee, ich vermute mal, die Kartoffelkäfer hat man ähnlich wie die Würmer auch mit Waffen ausgestattet oder sowas und dachte wahrscheinlich, die können da an der Front kämpfen. Allerdings das Blöde ist natürlich so ein Kartoffelkäfer, da kommt einmal so ein Panzer, so ein amerikanischer. Sind da 140 Kartoffelkäfer halt ziemlich matsch.
Nee, ich weiß nicht, also vielleicht sind die ja auch so robust. Ich meine, so eine Schabe, da kann bestimmt ein Panzer drüber fahren und die lebt weiter. Vielleicht ist das bei Kartoffelkäfern ähnlich.
Ich glaube, wenn du zwischen Beton und Panzerkette so eine Schabe dazwischen machst und es dann tatsächlich diesen Knack gibt, dann war es das auch für die Schabe. Und entsprechend, ich glaube, der Kartoffelkäfer hat da auch nicht überlebt.
Na gut. Das ist wahrscheinlich unser Glück, dass das damals nicht funktioniert hat.
Naja, wie gesagt, du weißt, dass es heute die Stadt Worms gibt.
Wo die Überlebenden des großen Kartoffelkäferabwurfs von 1943 bis heute an die gute alte Zeit denken.
Genau, und wir moderieren direkt schon ganz spontan weiter zur nächsten Rubrik, die da lautet...
Aus Prinzessin Zeilenendes Nähkästchen.
Nun zu ganz was anderem oder auch was ganz Gleichem, weil wir müssen ein wenig über unser aktuelles Verschwörungspraxis-Projekt berichten, weil unsere lieben Freunde von der AfD und von sonstigen rechten Gesinnungsbuden behaupten ja immer, dass irgendwo Gender-Mainstreaming betrieben wird, dass Männlein und Weiblein immer weiter aneinander angeglichen werden und ich wollte dir einfach von meinem Fortschritt berichten, weil das tun wir ja wirklich.
Okay.
Genau.
Also es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Mann und Frau.
Ja, Gerüchte halber, und wir nivellieren das momentan. Wir arbeiten darauf hin, dass wir eine Gesellschaft an, wo Männlein und Weiblein so gleichberechtigt sind, dass sie auch gleich ausschauen. Hinarbeiten. Ja. Das ist ein ehrenwertes Ziel. Wenn du Männlein und Weiblein nämlich nicht mehr voneinander unterscheiden kannst, dann kannst du sie auch nicht mehr diskriminieren. Ist perfekt, oder?
Aha. Okay, genau. Dann berichte mal.
Genau. Da ich hier ja der Experte für Mode bin, habe ich, als mit Dolly dieses Projekt ihrerzeit noch in die Hand gedrückt habe, habe ich einfach darüber nachgedacht, wie sehen Frauen heutzutage aus? Frauen tragen Hosen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass auch Männer heute Hosen tragen.
Ja.
Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie könnte man sie jetzt aneinander angleichen? Und wenn so ein Mann eine Hose kaufen geht, wie macht er das?
Rein Hose. Kriegt eine Hose, zieht sie an. Wenn sie nicht passt, ist sie entweder zu groß oder zu klein.
Ja.
Ist sie zu klein, Luft anhalten, ist sie zu groß, Gürtel. Also Hose.
Genau. Diesen Mechanismus des männlichen Hosenkaufs habe ich mir geschnappt, weil der Mann kauft einfach eine Hose und geht damit von dannen, egal wie sie sitzt, während Frauen sich da ja immer einen Kopf drüber machen, wie so eine Hose aussieht. Und Frauen sind irgendwann auf die Idee gekommen, dass es total schick ist, wenn man nur noch ganz enge Hosen anzieht.
Leggings.
Oder entsprechende Stretch Jeans. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass in diesem Jahr sämtliche Modeketten nur noch mit Hosen für Männer geflutet werden, die genauso eng anliegen wie Frauenhosen. Und jetzt sehen Männlein und Weiblein auf der Straße alle gleich aus.
Das
ist perfekt. Hast du es noch nicht gemerkt? Du solltest mal Hosen kaufen gehen.
Also mal ganz kurz.
Ja?
Das war es nicht schon immer so, dass Hosen...
Ja.
Und Jacken?
Jacken.
Und Hemden?
Und Hemden.
Bei Männern und Frauen in der Seite verdreht waren? Sprich, dass, also wenn du als Mann ein Hemd kaufst.
Dass die dann andersrum geknüpft sind, ja?
Dann hast du die Knopfleiste unter der anderen Seite, und zwar die Knopfleiste ist rechts und bei einer Bluse ist sie links.
Genau.
So, ist das nicht auch beim Reißverschluss bei
das ist
Frauen so und beim Mänteln bei Männern und Frauen so? Dementsprechend hast du ja doch einen Unterschied.
Ja, aber den siehst du nicht.
Ja doch, du siehst ja, ob der Eingriff links oder rechts ist. Ob die Knopfleiste links oder rechts ist.
Du guckst Frauen auf den Reißverschluss.
Ich sehe ja, ob die Knöpfe eines Mantels links offen sind oder rechts offen sind.
Es wird jetzt Sommer, kein Mensch trägt Mäntel.
Oder Jacken oder Blusen.
Kein Mensch trägt Jacken.
Blusen.
Es wird Sommer, alle tragen T-Shirts.
Nicht im Business, nicht im Büro.
Ich trage T-Shirt.
Fakt ist, aber du hast doch dann dort trotz allem, also das nivelliert ja eben diesen Unterschied nicht, sondern du hast ja immer noch Linksträger, Rechtsträger quasi.
Es verkleinert ihn aber, das ist ein langfristiges Projekt.
Du willst mir also sagen, dass Männerjeans in der Zwischenzeit nicht mehr passen?
Männerjeans passen nicht mehr. Männerjeans sind mittlerweile so schmal geworden, dass dass der Mann darin nicht mehr gut ausschaut und er merkt es trotzdem nicht. Weil aber er jetzt mittlerweile wie eine Frau aussieht.
Also mit anderen Worten, die Hipster haben gewonnen.
Die Hipster haben gewonnen.
Wenn sie ihre Skinny Jeans jetzt dann tatsächlich einen Mann bringen.
Genau, ihre Skinny Jeans. Es gibt nur noch Hipster Skinny Jeans. Du bekommst mittlerweile, das ist das Großartigste. Niemand hat gemerkt, dass normal sitzende Jeanshosen verschwinden, sondern du im Laden nur noch Slim, Skinny und Ultra Skinny bekommst. Das sind die drei Größen, die es noch gibt.
Also ich hatte vor kurzem mal eine Hose in der Hand, in der stand hinten drin tatsächlich Relaxed. Die hatte auch keinen Knopf mehr, sondern die hatte nur noch so einen Haken, damit du wirklich so im Notfall hängt die an dem letzten Haken.
Ja, aber das ist auch die ist skinny und das ist nur ein Marketing-Trick. Da steht, wenn du die anziehst, dann bist du total relaxed.
Okay.
Ja.
Und da plaudern wir jetzt dann aus Zeilen in das Nähkästchen.
Das ist eine neue Kategorie, ich muss mich warm laufen. Ich dachte, ich spreche mal über Mode. Ne, weil Nähen und Mode und...
Ah, ja.
Genau.
Okay.
Vielleicht kannst du es besser.
Ja, komm, dann probieren wir das doch mal. Es gibt noch eine weitere Rubrik, die in Zukunft häufiger auftauchen wird.
Aushilfs-Jedis Jedi-Leviten-Bibliothek.
Na, was sagst du zu dem Titel?
Jedi-Leviten... Ich kenne Judas.
Aushilfs-Jedis Jedi-Leviten-Bibliothek.
Oh Gott, die arme Frau, die das eingesprochen hat, hatte danach doch einen Knoten in der Zunge, oder?
Ja, du hast Marlena ja letzte Woche nicht mehr hier gesehen.
Ach, deshalb.
Ja, siehst du mal.
Okay. Jedi, was sind Jedi-Leviten?
Na, in dem Fall lese ich... wir nehmen jetzt einfach mal ein Thema und regen uns darüber künstlich auf.
Ah, also das, was du eh immer machst.
Genau.
Jetzt in Kategorieform. Sehr schön. Ich bin gespannt.
Nein, tatsächlich ist mir einfach nur aufgefallen, wenn du so in diesem Social Media Komplex mit Leuten sprichst.
Ja.
Oder so insgesamt mit Leuten sprichst und die den Social Media Aspekt mit reinbringen, die dann sagen, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Du stehst im Supermarkt oder du stehst im Zug.
Ja.
Wir müssen da übrigens an dieser Stelle sagen, wir müssen mal unbedingt über mehr Bahngeschichten machen, weil wir sind tatsächlich in diesem Podcast-Index, was ICE-Geschichten angeht, ganz, ganz unten. Wir erzählen nie über den ICE.
Ja, okay, dann sollten wir Dolly stecken, dass wir mehr Dienstreisen machen müssen.
Genau, also wir müssen mehr Dienstreisen machen, damit wir mehr ICE-Geschichten erzählen können. Das ist tatsächlich ganz schlimm. Also wir sind da Podcast, aber das ist am Rande nur erwähnt.
Genau, okay, du erzählst Leuten im Zug also was.
Also wenn du so alte Klassenkameraden im ICE triffst,
ja, passiert mir ständig.
Oder eben im Supermarkt um die Ecke. Und ach, was machst du denn jetzt? Ja. Das und das. Ach, du bist gar nicht mehr jetzt in diesem Bereich tätig.
Ja.
Und du denkst dir, nein, und das steht schon seit Jahr und Tag auf Facebook.
Ja.
Und dann schreibst du auch, ja, also wenn du dir die Fotos von mir auf Facebook anschaust, dann siehst du eigentlich, ich bin schon seit über 10 Jahren Surftrainer und nicht mehr Überlebenskünstler im Himalaya.
Ja.
So. Und diese Person sagt, ja, ich habe das gar nicht mitbekommen auf Facebook.
Ja.
Und dann, bis zu dem Zeitpunkt denkst du so, okay, gut, das hat ihn möglicherweise auch nicht interessiert. Und dann kommt aber das Totschlagargument. Dann sagt er, ja, aber Facebook hat ja auch den Algorithmus so schlecht eingestellt, dass man überhaupt nichts mehr von seinen Freunden mitbekommt.
Ich dachte, das ist jetzt gerade umgekehrt.
Na, aber du bekommst ja trotz allem nur von den engsten Vertrauten quasi die Informationen und nicht mehr von weit entfernten Leuten, die du einfach mal nur im ICE triffst. Oder im Supermarkt.
Oder im Supermarkt im ICE.
Und da muss ich einfach sagen, wenn ich das auf den Algorithmus schiebe, ist das ziemlich Bullshit. Weil ganz ernsthaft, und da könnte ich mich aufregen, wenn es die Leute tatsächlich interessieren würde,
ja,
stünde es ihnen tatsächlich frei,
ja,
einfach mal samstagmittags in der Halbzeitpause,
ja,
in der Halbzeitpause Handy in die Hand nehmen, im Stadion stehend, während, keine Ahnung, die, ja, die Tochter in der F-Jugend gerade spielt.
Mhm.
Und dann klickt man quasi auf die Pupsbacke, mit der man in der Schule war, und sagt, na Moment mal, ich hab 300 Freunde, ich guck mir jetzt jede Halbzeit, guck ich mir eine Person an und schau einfach mal, was die macht.
Ja, dann bist du ein ganzes Jahr beschäftigt.
Ja, aber da habe ich jede Halbzeitpause immer mal kurz was ich gucken kann, so, top, ah, interessant. Der Müller Schulze macht jetzt Surfen.
Ja.
Dann weiß ich das aber. Und wenn ich dann einen Surftrainer brauche, dann muss ich auch nicht hoffen, dass mir Google oder Facebook dann quasi ein Surftraining irgendwie reindrückt oder ich dann erst nochmal per Remarketing, weil ich mal irgendwann nach Surfschuhen geschaut habe, getargetet werde. Sondern da weiß ich, Moment, ich habe ja einen Surftrainer in meinem Umfeld. Wenn also die Leute das tatsächlich interessieren würde, wie es ihren Mitmenschen geht, was die machen und so weiter, dann würden sie es nicht auf den Algorithmus schieben.
Ja, aber dass die Leute das wirklich tun, würde voraussetzen, dass der eigene Bekanntenkreis regelmäßig interessante Dinge tut.
Sonst ja, was heißt ja regelmäßig? Du kannst ja auch einmal im Jahr einfach, keine Ahnung, jedes Mal, wenn die Pupsbacke Geburtstag hat und dir Facebook mitteilt, der hat Geburtstag,
ja,
dann schreib nicht bloß Happy Birthday, Lachen, Weinen, Smiley,
ja,
sondern guck an, hat er seine Frau betrogen? Hat er hässliche Kinder? Was macht die Kackbratze jetzt eigentlich beruflich? Ja. Was hat er für einen Drecksurlaub letztes Jahr gehabt? Das kannst du alles mal nachschauen und dann weißt du das. Und dann bist du aber auch im ICE, wenn du der Kackbratze begegnest, wesentlich besser vorbereitet.
Ja, aber also du musst das mal kosten-nutzen-technisch sehen. Ich mache das ja genauso wie du, wenn mir Facebook meldet, dass da jemand Geburtstag hat, mit dem ich zusammen in den Kindergarten gegangen bin. Dann gucke ich mir das Profil an und stelle fest, okay, macht das gleiche wie letztes Jahr. Sieht genauso doof aus, ist immer noch mit der gleichen Frau zusammen, immer noch beim gleichen Job, hat noch nicht mal sein Profilbild geändert. Wenn er überhaupt Informationen teilt, das ist auf Dauer sehr ermüdend und nicht sehr unterhaltsam.
Ja, aber dann hast du immer noch die Freiheit, diese Person tatsächlich aus deiner Freundesliste rauszunehmen. Und wenn du dem nämlich dann im ICE begegnest, kannst du immer noch sagen, ah, ja stimmt, wir sind nicht mal auf Facebook befreundet. Einmal im Jahr warst du sogar so stinklangweilig mit deinem verkackten Leben. Dein Leben war so scheiße langweilig, dass ich dich noch nicht mal auf Facebook peripher als Freund haben wollte. Das wäre aber wenigstens ehrlich, anstatt zu sagen, du pass mal auf, der Algorithmus zeigt mir ja gar nicht, dass du jetzt irgendwie die Goldmedaille im Bogenschießen in Pyongyang gewonnen hast.
Das, ja, aber es ist doch billig, sich jemand anderen als Sündenbock zu suchen.
Ja, aber das wäre doch schön, wenn du einfach sagen würdest, weißt du, was, Müller? Ganz ernsthaft. Du warst in der Schule schon eine Kackbratze. Du bist mir jetzt auch scheißegal.
Egal, ob mit Goldmedaille oder ohne.
Genau. Und dementsprechend einfach mal dieses Algorithmus-Paradox des Verpassens.
Ja.
Einfach mal auflösen und sagen, nö, ich schau einmal im Jahr rein.
Oder befreunde dich nur noch mit Menschen, die dich auch wirklich interessieren.
Und schau aber da dann auch regelmäßig nach, was da passiert.
Noch besser, triff dich regelmäßig mit ihnen.
Ja gut, es ist bei 300 Leuten, die dann am Ende des am Arsch der Heide wohnen, nicht so einfach, aber...
Ja, aber brauchst du dann wirklich 300?
Na, wenn du die alle im 5-Jahrestakt durch die Bank mal triffst, ist es ja auch möglich.
Ja, nein, ich meine, brauchst du wirklich 300, wenn du gar keinen Kontakt zu denen pflegen kannst?
Naja, im 300, ja, im 300, also 300 Leute im 5-Jahres-Rhythmus kriegst du die dann schon irgendwo verbaselt, weil du hast ja dann noch deine Klassenkameraden, die du auf dem Klassentreffen triffst. Das ist dann schon in Ordnung. Und da kannst du dann auch mal nachschauen. Vor allem ist das nie verkehrt, vor einem Klassentreffen auch mal auf Facebook wirklich die letzten 5 Jahre durchzuschauen und sagen, ah, hier, der Hans, vor 3 Jahren ging es dem gar nicht gut. Da doch mal den Finger in die Wunde, so richtig schön, keine Ahnung, statt das Salz zum Tequila einfach mal Salz auf den Finger in die Wunde. Mhm. Hier, Hans, ich sehe es schon, du bist jetzt ganz gut im Marketing mit dabei, aber so vor 3 Jahren, als sich die Beatrix verlassen hat, da ging es dir richtig scheiße, oder? Also wie hast du da das gefühlt? Ich möchte mich da reinfühlen. Wie ging es dir da?
Kannst du das nochmal für mich in Erinnerung rufen?
Ja,
und schildern?
Visualisier das doch mal bitte und teile mir mit, wie du dich da gefühlt hast.
Super. Genau aus dem Grund gehe ich nicht auf Klassentreffen.
Ja. So, kommt jetzt irgendwie hier so eine Abmoderation direkt an die Rubrik dran oder kommt hier jetzt...
Weiß ich nicht, sagen, verabschieden wir uns in unserer Abmoderation? Ich war mit meinem Marketingplan so beschäftigt, dass ich gar keine Zeit hatte, die Rubriken durchzuhören.
Kurz vor Schluss.
Ah, da war jetzt also doch ein Trainer. Ha, also, wir haben jetzt tatsächlich... Also,
das ist echt verstörend.
Das vor allem, also ich fand jetzt den Slogan ziemlich geil. Also dementsprechend, aber müssen wir jetzt abmoderieren? Am Ende sagt Marlene dann doch noch was?
Weiß ich nicht, wir können es auch einfach drauf ankommen lassen und das hier noch so ein bisschen sinnlos zerfasern lassen und mal gucken, was der Tontechniker draus macht, oder?
Das würde ich jetzt nicht machen, ich glaube.
Meinst du nicht? Meinst du, die Leute wollen nicht mehr hören, wie wir zerfasern?
Nee, vor allem, ich glaube, wir haben auch noch Hörer in der Bloggeria vielleicht wieder. Und die haben doch immer gesagt, so über 45 Minuten ist echt nicht erträglich.
Solche Hörerinnen wollen wir genauso wenig haben wie solche Facebook-Freunde, die man sich nie anguckt.
Ja, aber ich glaube, an der Stelle können wir es dann doch mal gut sein lassen.
In diesem Sinne.
Tschüss, ich bin der Außenfiri.
Ich bin das Zeilenende. Macht's gut.
Tschüss.
Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.